das Hauptproblem, was ich sehe, ist das Gespräch mit dem Patienten. Wir reden nicht gerne mit dem Patienten über Geld, aber in dem Sinne müssen wir es tun und die Kollegen müssen sich einfach trauen. Und deswegen haben wir auch in Bezug auf der Kampagne einfach mal ein paar praxistaugliche Beispiele mit zur Hand gegeben. Und was mich antreibt, ja, das ist die Motivation, unseren Beruf zukunftsfähig zu gestalten. Ich bin leidenschaftliche Zahnärztin. Ich möchte eine zukunftsorientierte, auch junge Standespolitik haben.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
In dieser Folge nehmen wir zwei Themen in den Blick, die für die niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte existenziell wichtig sind. Die Gebührenordnung für Zahnärzte, kurz GOZ, und die Frage, wie der Berufsnachwuchs für die Niederlassung motiviert und unterstützt werden kann. Denn außerhalb der Ballungsräume sinkt in vielen Regionen die Zahl der Zahnarztpraxen, weil sich keine Nachfolgerin oder kein Nachfolger findet. Wir haben das ja bei Dental Minds schon mehrfach thematisiert.
Ja, das stimmt. Haben wir, und zwar sowohl aus der Perspektive der Praxis als auch aus der Standespolitik, die hier ebenfalls gefordert ist. Unser heutiger Gast ist in beiden Welten unterwegs, in der eigenen Praxis und in der Spitze der zahnärztlichen Berufspolitik.
Ja, wir haben einen weiblichen Gast, eine Gästin. Sie ist in ihrer eigenen Praxis in Potsdam tätig, seit vielen Jahren in der Standespolitik in Brandenburg aktiv und gerade erst einstimmig zur neuen Präsidentin der Landeszahnärztekammer Brandenburg gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Und sie ist seit 2021 auch Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer und in dieser Funktion die erste Frau seit mehr als einem Jahrzehnt in dieser Position. In diesem Bundeszahnärztekammervorstand ist sie dann auch noch für das Thema GOZ zuständig. Herzlich willkommen, Dr. Romy Ermler.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Frau Ermler, bevor wir mit dem Fachlichen loslegen, ich bin neugierig. Der Vita der Bundeszahnärztekammer konnte ich entnehmen, dass Sie als junge Zahnärztin schon sehr früh selbstständig waren, dass Sie zwei Kinder haben. Und wie sind Sie in die Standespolitik gekommen mit all den Aufgaben?
Ach, das war auch ein bisschen Zufall, muss ich sagen. Ich habe mich ja 2005 in eigener Praxis niedergelassen und da ich keine gebürtige Brandenburger bzw. Potsdamerin bin, fehlte mir ein bisschen die Vernetzung zu den Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen bin ich damals Mitglied geworden im Verband der niedergelassenen Zahnärzte Land Brandenburg. Heute ist es der Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte im Land Brandenburg. Und anders wie in anderen Bundesländern wird man in Brandenburg als junge Kollegin, junger Kollege schnell integriert. Und man darf dort auch schnell Ideen einbringen oder auch kreative Ideen einbringen. Und so wie ich bin, habe ich das dann auch gemacht und wurde auch wirklich gut unterstützt vom Vorstand, von den Mitgliedern, ganz speziell auch von Herrn Herbert, unserem jetzigen Ehrenpräsidenten im Land Brandenburg. Und dann habe ich damals kleine Aufgaben übernommen, mal einen Artikel fürs Zahnärzteblatt geschrieben, mich mal in einer Bezirksstelle engagiert und von kleinen Aufgaben wurden große Aufgaben, wie man heute sieht. Und ich bin da reingewachsen mit viel Unterstützung. Und was mich antreibt, ja, das ist die Motivation, unseren Beruf zukunftsfähig zu gestalten. Ich bin leidenschaftliche Zahnärztin. Ich möchte eine zukunftsorientierte, auch junge Standespolitik haben. Und ich glaube, das funktioniert auch nur im Austausch mit den jungen Kolleginnen und Kollegen. Man muss den Nachwuchs auch mal fragen, was er will und nicht an ihm vorbei Standespolitik machen. Und ich glaube, dass man dann gemeinsam auch Lösungen, Probleme lösen kann, zukunftsorientiert gestalten und auch nach vorne gucken. Das ist mir in Brandenburg gelungen. Wir haben jetzt eine wirklich junge Kammerversammlung. 18 junge bzw. neue Mitglieder in der Kammerversammlung. 47% Frauen. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben einen jungen, neuen, motivierten Vorstand, paritätisch besetzt und im Durchschnitt nur 45 Jahre alt. Auch das finde ich sehr gut. Ja, und das Gleiche möchte ich natürlich auch auf Bundesebene erreichen. Ich möchte mit unserem Vorstand gemeinsam die Rahmenbedingungen unserer Berufsausübung verbessern und gestalten. Und dazu finde ich es auch hilfreich, dass man die Politik auch mal mit absurden Beispielen aus der eigenen Praxis über unsere Probleme informiert. Die sind oft gar nicht bekannt, was für Folgen so kleine Änderungen im Gesetz sich für uns Praktiker auswirken oder nach sich ziehen. Und da sehe ich noch ganz viel Handlungsbedarf. Und die Motivation habe ich, mich dort auch weiter zu engagieren.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns! 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Das ist hochspannend. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu dem Beginn Ihrer beruflichen Karriere. Sie haben sich ja auch sehr früh für die Selbstständigkeit entschieden. Gibt es da eine familiäre Vorbelastung oder was war da das Motiv, zu sagen, ich gehe nicht in das vielleicht etwas wärmere Bett der Anstellung, sondern ich gehe gleich in die freie Wildbahn?
Das war damals auch ein bisschen der Situation geschuldet, muss man sagen. Also ich habe die Praxis meiner Schwiegereltern übernommen, die krankheitsbedingt damals ausgefallen sind, sodass ich dann vor der Entscheidung stand, ja, entweder Praxis übernehmen oder was ganz anderes machen. Und ich habe mich damals dann auch für die Übernahme der Praxis entschieden. Ich hatte ein tolles Kollegium, ein tolles Team in der Praxis, mein Mann im Hintergrund. Von daher war das überhaupt kein Problem, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Schöne Geschichte. Jetzt haben Sie sich ja im Vorstand das Thema ausgesucht, der Bundeszahnärztekammer, was der dickste Brocken ist eigentlich. Die Gebührenordnung für Zahnärzte, Dauerbrenner-Thema. Und trotz Novellierung 2012 in vielen Teilen nun mal wahrlich nicht mehr aktuell. Mit einem auch noch seit 1988 eigentlich auch noch länger unveränderten Punktwert. Als Sie damals zur Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer gewählt worden sind, haben Sie dieses Thema übernommen mit einem neuen, klaren Auftrag der Delegierten. Denn die Zahnärztinnen und Zahnärzte sollten bei der Anwendung der GOZ in der Praxis besser unterstützt werden. Das war die Aufforderung, weil eine echte Novellierung von Seiten der Politik einfach nicht zu erwarten war. Was ist denn dann passiert? Wie haben Sie das angegangen?
Also ausgesucht habe ich mir das Thema nicht. Das wollte keiner haben. Das muss man ganz ehrlich auch so sagen. Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich auch mal das anpacke, was unbeliebt ist. Und von daher habe ich dann die GOZ habe ich mich der GOZ angenommen, so würde ich es jetzt bezeichnen. Ja, dass die GOZ seit 88 keine Anpassung erfahren hat, das ist, und man die wirtschaftliche Entwicklung verweigert, das ist wirklich ein Skandal oder wie es in letzten Anhörungen im Bundestag überhaupt gesagt wurde, ein komplettes Staatsversagen. Das kann man auch nicht die Schuld einem Minister geben, das sind mittlerweile über 10 dran schuld, auch durchgängig durch alle Parteien. Man kann auch nicht der Standespolitik die Schuld geben. Die haben wirklich viel getan in den letzten Jahren, aber die Politik verweigert sich da massiv. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dann die GOZ in ihrem Gebührenrahmen dann auch zu nutzen, wie sie ist. Und mit Paragraph 2 Absatz 1 und 2 bietet uns die GOZ ja die Möglichkeit, der Problematik der Wirtschaftlichkeit letztendlich auch Rechnung zu tragen. Und die Bundeszahnärztekammer fährt deshalb aktuell eine Kampagne zum Paragraph 2, damit die Kolleginnen und Kollegen auf diese Option überhaupt erstmal aufmerksam gemacht werden. Die Kampagne selbst besteht aus 3 Bausteinen. Erstmal soll kürzer in der ZM eine Anzeigenkampagne starten und in den Kammerblättern, um die Kollegen, die noch nicht aktiv in dem Bereich sind, erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen und darauf aufmerksam zu machen. Der zweite Baustein, da arbeitet gerade unser Ausschuss für Gebührenrecht noch daran, soll die Kollegen mit dem notwendigen Wissen versorgen und wir wollen für die Kammer einen Mustervortrag bereitstellen, dass auch die Bundesländer, die noch nicht über die entsprechenden Vorträge und Kampagnen verfügen, dort geschult sind und das Material dann dort auch zur Verfügung steht. Das stellen wir im Herbst vor. Und der dritte Baustein, der aber jetzt schon offen da ist und auch schon gut funktioniert, ist die GOZ-Honorarvereinbarung, unsere Website. Die findet man unter www.gozhonorarvereinbarung.de. Dort findet man einen umfangreichen Informationspool mit allen notwendigen Unterlagen und Informationen über die Honorarvereinbarung, von der Entscheidungsfindung, Kalkulationshilfe, Mustertexte und so weiter und so fort. Wir müssen da einfach noch ein bisschen mehr Awareness in der Kollegenschaft finden und das ganze Thema einfach näher bringen.
Da knüpfe ich jetzt nochmal an. Als Anwalt schaue ich ja hinter viele Mauern. Manchmal schaue ich auch in Abgründe. Und dann schaue ich hinter die Mauern der Versicherung, der Krankenversicherung, der privaten, und entdecke Abteilungen, die zum Teil bezahlt werden dafür, dass sie möglichst hohe Rechnungskürzungen vornehmen. Also Abrechnungskürzungen vornehmen. Das gibt ein Prämiensystem dahinter gelegt. Das heißt, also es gibt auf der anderen Seite tatsächlich Abrechnungsverhalten, wo man sagt, das ist nicht ganz in Ordnung oder das ist gar nicht in Ordnung. Und auf der anderen Seite nutzen eben aus meiner Sicht viele Zahnärzte und Zahnärztinnen die Möglichkeiten der GOZ, gerade Sie haben es angesprochen, Paragraf 2 Absatz 1, viel zu wenig, um da den Handlungsspielraum auszunutzen. Insofern sind das tolle Informationen und auch die Angebote, das jetzt im Grunde genommen in die Breite zu tragen, das finde ich richtig gut. Aber wird das auch so wahrgenommen, wird das auch so angenommen? Erwarten Sie, dass sich das auf das Abrechnungsverhalten auch dann auswirkt?
Also es wird schon wahrgenommen. Die Praxen stehen auch unter wirtschaftlichem Druck, dass sich das viele gar nicht mehr leisten können, das nicht zu tun. Man muss allerdings auch die Patienten mitnehmen und die Patienten darüber natürlich aufklären. Auch da finden wir auf dieser Website ganz viele Tools und Möglichkeiten, um den Patienten auch aufzuklären und auch rechtssicher aufzuklären. Und wir sehen es auch bei uns in der GOZ-Analyse. Auch dort kommt das Thema Honorarvereinbarungen langsam, aber kontinuierlich im Praxisalltag auch an. Aber da ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Und das Hauptproblem, was ich sehe, ist das Gespräch mit dem Patienten. Wir reden nicht gerne mit dem Patienten über Geld, aber in dem Sinne müssen wir es tun und die Kollegen müssen sich einfach trauen. Und deswegen haben wir auch in Bezug auf der Kampagne einfach mal ein paar praxistaugliche Beispiele mit zur Hand gegeben. Also ich bin Praktiker und wenn man die Aufklärung mit dem Patienten hat, dann muss man ihm auch einfach mal sagen oder fragen, ob er noch zu einem Preis von 1988 einkaufen geht. Ja? Und da gibt es mehrere Beispiele. Der Strompreis letztendlich ist ungeheuer gestiegen von 13 Cent. 1988 sind wir jetzt bei 40 Cent. Das beste Beispiel ist der Benzinpreis von 50 Cent auf mittlerweile 1,70 Euro. Und jetzt mal unabhängig vom Benzin, aber der Strom und das Gas ist ja bei uns in den Praxen auch sehr präsent. Wir sind auch eine energielastige Berufssparte. Auch wir müssen betriebswirtschaftlich arbeiten und mit so einem Beispiel kann man dem Patienten das auch näher bringen. Und ganz wichtig ist auch, dem Patienten mitzuteilen, dass er für seine Versicherung verantwortlich ist und der letztendlich auch mit der Versicherung sprechen muss, wenn er sich unter versichert fühlt oder sich nicht richtig abgesichert hat. Das sind wir nicht die Ansprechpartner als Leistungserbringer.
Ich denke, dass wir diese Informationskampagne unterstützen werden, indem wir das in unseren Shownotes, denke ich, auch verlinken.
Ne? Ja, machen wir. Jetzt ist das ja eigentlich das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, das Ergebnis einer langen Arbeit, denn Sie sind ja seit 2021 da dran. Es bleibt ja aber immer noch dabei, dass die GOZ in ihren Leistungsbeschreibungen und auch in ihren Bewertungen einfach in vielen Teilen nicht mehr der modernen Zahnheilkunde entspricht, wie sie heute in den Praxen praktiziert wird. Viele Positionen liegen ja selbst beim 2,3-fachen Satz unter den Beträgen vergleichbarer Positionen in der Kassenzahnmedizin im BEMA, ne? Dann bleibt häufig nur die Analogberechnung, bei vielen Praxen sehr unbeliebt, auch bei den Patienten oft nicht gut verstanden. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Jetzt haben Sie schon gesagt, gibt es dazu denn auch Hilfen? Sie sind ja auch ständig im Austausch mit dem Verband der privaten Krankenversicherung und der Beihilfe in diesem Beratungsgremium. Was können Praxen da jetzt oder Zahnarztpraxen abseits jetzt von der Kampagne jetzt schon alles nutzen?
Also nur eins vorab, die Analogberechnung hat nicht die Funktion, die versäumte Anpassung des GOZ-Punktwertes aufzufangen. Also, dass die Punkt, also dass der Punktwert so niedrig ist und nicht angepasst wird und wir immer noch Positionen haben, die unter dem Kassensatz sind, kriegen wir auch mit der Analogberechnung letztendlich nicht aufgefangen. Aber die Analogberechnung dient vielfach dazu, die fachlichen Defizite auch auszugleichen. Und da sind wir im engen Austausch mit dem Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen, das wir gemeinsam mit dem PKV-Verband und der Beihilfe bedienen und dort regelmäßig tagen und dort Beschlüsse, mittlerweile über 60 Beschlüsse, gemeinsam gefasst haben, die der Kollegenschaft schon durchaus helfen und auch die ganze Geschichte abrechnungssicher macht. Und ein gutes Beispiel ist auch die Lösung, die wir gefunden haben für die neue PAR-Behandlung. Auch dort gab es ja Beratungsbedarf, als die PA-Strecke neu gefasst wurde und auch im BEMA neu etabliert wurde.
Das ist ein gutes Stichwort. Spannend und besonders bemerkenswert finde ich ja, dass es gelungen ist, die in der GKV, also in der gesetzlichen Krankenversicherung, etablierte neue Richtlinie für die Parodontitis-Behandlung auch für die GOZ als Behandlungsstrecke abzubilden. Die Richtlinie basiert ja auf der neuen internationalen Klassifikation und den neuen Richtlinien für die Parodontitis-Therapie. Wie ging das?
Naja, die GOZ von 88 kannte ja bereits eine Reihe von PA-Leistungen. Die neue S3-Leitlinie hat das Behandlungsgeschehen jedoch derart verschoben, dass die in der GOZ beschriebenen Leistungen die aktuelle Zahnmedizin nicht mehr abbilden konnte. Das hat man dann schon gemerkt. Und da PKV und Beihilfe ja auch den Anspruch haben, den bei ihren Versicherten bzw. Beihilfeberechtigten einen zumindest GKV ebenbürtigen Versicherungsschutz anzubieten, konnten wir uns schließlich auf einen ganzen Katalog sinnvoller Leistungen und Beschlüsse verständigen. Und wenn die PKV modern bleiben will, musste sie da mitgehen und konnte sich dem letztendlich auch nicht verschließen.
Kommt das in der Praxis auch so an? Der Behandlungsbedarf ist ja weiterhin hoch. Und wie wir seit der 6. deutschen Gesundheitsstudie wissen, ist das ja nach wie vor ein ganz, ganz brandheißes Thema. Also in der GKV ist das Thema der neuen Parodontitis-Behandlung ja durch die Einführung der Budgets für 23, 24 so ein bisschen ausgehebelt worden. Das passiert ja hier in der GOZ nicht. Aber ist das so, dass das auch in der Praxis so wahrgenommen wird?
Also ich denke schon, wir hatten Startschwierigkeiten am Anfang. Das beruhte aber auch noch viel auf Unwissenheit von verschiedenen Beihilfestellen und PKV. Das hat sich mittlerweile gegeben. Also die Erfahrung auch aus der eigenen Praxis zeigt, dass es durchaus auch in den Abrechnungsstellen bei PKV und Beihilfe unproblematisch ist, die Analogpositionen abzurechnen.
Das ist mal eine erfreuliche Nachricht zu dem ganzen Thema. Jetzt haben wir ja eine Wende sozusagen in der Forderung nach einer Novellierung der GOZ. Die wird ja gebetsmühlenartig eigentlich erhoben seit ewigen Zeiten, weil die Novellierung von 2012, haben es ja schon gesagt, nicht ausreichend war. Das war ein bisschen was, aber nicht viel. Die Berufspolitik fordert eben von der Bundesregierung eine Novellierung der GOZ und der Leistungsbeschreibung und vor allen Dingen um den Punkt des Punktwerts. Das heißt, Sie haben es gefordert, bis die Ärzteschaft ihren mit der PKV abgestimmten Entwurf für die Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte der GOE vorgelegt hat und jetzt auch dann beschlossen hat. Das ist für viele noch so ein bisschen unverständlich. Können Sie kurz erklären, warum die GOZ-Experten diesen GOE-Ansatz ablehnen und was ihn so problematisch für die Zahnärzte macht?
Ja, ich versuch's. Es ist sehr, sehr komplex. Also erstmal muss man wissen, dass die Neuerung einer GOZ kein Wünsch dir was ist, leider, sondern es ist eine Verordnung, die vom Gesetzgeber herkommt. Und für uns wichtig, auch jetzt gerade im Bezug mit dieser ganzen GOE-Diskussion, ist es wichtig, auch nach wie vor die Forderung nach der Erhöhung des Punktwertes erstmal in den Mittelgrund zu stellen, weil bis sich überhaupt in der GOZ was tut, wird es noch eine ganze Weile dauern. Und dann muss man auch davon ausgehen, dass wir hauptsächlich die Anpassungen im Leistungsverzeichnis erstmal fordern nach einer modernen und auch wirtschaftlich gerechteren Leistungsbeschreibung im Gebührenverzeichnis. Der Paragraphenteil in der GOZ, den wir haben, der hat sich über die Jahre bewährt und den wollen wir eigentlich behalten. Und da mache ich jetzt mal den Schwenk zur GOE, um Ihnen auch begründen zu können, warum. Die GOE hat einen nicht unterschreitbaren festen Einfachsatz. Das heißt, die Steigerung, die wir im Paragraph 5 haben, wird es in der neuen GOE nicht mehr geben. Für uns ist die Steigerung aber ausschlaggebend, weil nicht alle Behandlungen im zahnärztlichen Bereich sind gleich. Und unsere Kollegenschaft nutzt diese Steigerung auch. Also das sieht man auch im Verhalten der Kollegen, auch im Abrechnungsverhalten. Das kommt noch mit dazu. Und wir wollen auch eine moderne Gebührenordnung und keine Erstattungsordnung im Vergleich zur jetzigen GOE. Und mit diesen zwei Punkten distanzieren wir uns dann schon massiv von der GOE letztendlich. Also es sind drei Punkte. Wir wollen nicht diesen nicht unterschreitbaren Einfachsatz. Wir wollen letztendlich unseren Paragraphen 5 behalten. Wir wollen auch die Analogposition Paragraph 6 behalten. Und wir wollen eine freie Gebührenordnung. Das ist erstmal der Grundunterschied zur jetzigen GOE.
Vielleicht daran anknüpfend eine Frage. Die neue GOE führt dazu, dass es auch Fachgebietskorrekturen gibt. Radiologen und Laborärzte befürchten Umsatzrückgänge bis zu 40% mit dem Inkrafttreten. Ist so etwas auch bei der GOZ zu befürchten, dass Fachgebiete dort massiv möglicherweise eine Veränderung spüren werden?
Ich hoffe nicht. Aber das ist ein Blick in die Glaskugel und wir setzen uns natürlich dafür ein, dass wir keine Abwertung haben. Und wenn ich die aktuelle Bewertung der GOZ angucke, wie weit will man uns denn noch unterbewerten? Also ich sehe dafür in keinster Weise Spielräume. Wir brauchen eine Aufwertung in die Richtung, in die richtige Richtung.
Werbung. Berliner Teamtag Dental ist die Fortbildung für das ganze Praxisteam. Am 13. März 2026 in Berlin. Kommunikation, Teamkultur, Abrechnung, digitale Helfer, Praxismarketing mit Social Media und mehr. Viel Input und Tipps, wie ihr den Praxisalltag leichter rocken könnt. Jetzt anmelden unter quint.news/teamtag.
Ich begleite die Ärzte- und Zahnärzteschaft ja schon einige Jahrzehnte und kenne auch die Themen und die Probleme mit der GOE und GOZ. Gesetzt den Fall, die neue Bundesgesundheitsministerin, Frau Nina Waken, setzt diese neue GOE tatsächlich auf die Spur. Und das ist ja ein längerer Prozess. Die Länderbeteiligung ist ja dann auch vorzunehmen. Dann gibt es doch Probleme bei den Positionen, für die aus der GOZ auf die GOE verwiesen wird. Und das sind Kernpositionen, zum Beispiel in der Bildgebung. Wie positionieren Sie bzw. die Bundeszahnärztekammer sich dazu?
Ja, wir hatten gerade eine Klausurtagung auch zu dem Thema. Und wenn die Bundesregierung die GOE-Vorschläge tatsächlich aufgreift und umsetzt, dann steht natürlich auch eine Anpassung von Paragraph 6 Absatz 2 der GOZ ab. Also das ist der Verweis letztendlich von unserer GOZ auf die GOE. Und die Bundeszahnärztekammer vertritt die Auffassung, dass das der Zeitpunkt ist, an dem ein Schnitt zwischen GOE und GOZ vollzogen werden muss. Sonst arbeiten wir in zwei verschiedenen Gebührenordnungen. Und bis zur Novelle der GOZ wird ja noch eine Menge Zeit vergehen. Und dann wäre ein Zugriff auf die aktuell geltende GOE für uns die Lösung, um dort den Cut zu machen und nicht auch auf zwei verschiedene Abrechnungssysteme übergreifen zu müssen. Und da die damit vollzogene Trennung der ärztlichen und zahnärztlichen Leistung ist dann für uns auch das wichtigste Argument für eine Weiterentwicklung der GOZ, ohne Rücksicht auf den von den Ärzten eingeschlagenen Weg, aber auch in Bezug auf die Abrechnung von uns Zahnärzten, und da sage ich auch bewusst Ärzte, dass uns dann auch der Bezug zur GOE und auch der Griff auf die GOE alt nicht verwehrt bleibt. Weil nicht alle Leistungen aus einer GOE können in eine neue GOZ eingepreist werden, zumindest nicht zum aktuellen Stand.
Das würde dann aber auch bedeuten, dass Leistungen, die jetzt in der GOE abgebildet sind, dann in die GOZ übergeführt werden, also Bildgebung zum Beispiel. Das verstehe ich das richtig?
Das muss man dann sehen. Soweit sind wir in unseren Überlegungen noch nicht. Das wird man dann gucken. Wichtig ist uns erstmal wirklich die Abgrenzung zur GOE in der jetzigen Form. Das lehnen wir definitiv ab und von daher wäre der Zugriff auf die GOE alt die Lösung. Jetzt kommt natürlich auch die Frage der Kollegen, wie gehen wir mit dem vermeintlichen Mehrbudget, was uns dann zugespielt wird, um, weil die E1 letztendlich in der GOE neu sind ja besser bewertet. Aber auch dazu muss man einfach sagen, das ist ein trojanisches Pferd, was wir dann als Zahnärzteschaft übergeholfen kriegen. Ich denke, dass wir da andere Lösungen erarbeiten können und ganz wichtig ist, auch unsere Steigerungsfaktoren behalten können. Mhm. Ganz wichtig. Wir nutzen die ja wirklich. Wir wären ohne die aufgeschmissen.
Das wird noch ein heißes Thema, ja.
Ja.
Bleibt spannend zu verfolgen. Wir werden bestimmt noch ein paar Mal drüber reden. Schauen wir auf das andere Thema, was wir gerne noch besprechen wollten, auf das Thema Niederlassung. Sie haben ja schon gesagt, Sie engagieren sich da seit vielen Jahren in Brandenburg, in der Nachwuchsförderung auch. Und Brandenburg hat wie viele der östlichen Bundesländer ja schon länger Probleme, mehr junge Zahnärztinnen und Zahnärzte zur Niederlassung gerade auf dem Land zu bewegen. Und auch in der Standespolitik sind die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte, die Frauen und Angestellten, vielfach noch zu wenig repräsentiert. Das hat auch Professor Österreich bei Dental Mainz ja schon mal kritisiert. Sie haben gerade berichtet, Sie haben es erfolgreich geschafft, die Kammerversammlung zu verjüngen, auch den Vorstand zu verjüngen, mit 45, glaube ich, der jüngste Stand, durchschnittlich Alter, der jüngste Vorstand bundesweit. Welche Ansätze halten Sie denn nach Ihren Erfahrungen in Brandenburg für wirksam? Zum einen für die Niederlassung, zum anderen für die bessere Beteiligung der jungen Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben in Brandenburg recht frühzeitig, ich glaube, das war schon 2017, 2018, will jetzt nicht falsch sagen, aber so in dem Zeitraum, individuelle Praxisberatungen eingeführt, sowohl für die Abgeber als auch für die, die einen Niederlassungswunsch haben. Und diese individuellen Beratungen sind sehr erfolgreich. Wir haben in diesen Beratungsgremien in jungen Zahnärzten, junge Zahnärztin zu sitzen, Steuerberater, Versicherung, die Zulassung und noch andere Beteiligte, sodass die jungen Kollegen oder auch die Abgeber ein relativ großes Portfolio kriegen an Tipps und Hinweisen. Wir haben einen Leitfaden auch erarbeitet, was wichtig ist für die Niederlassung und auch was wichtig ist für die Abgeber. Wir haben es zum Zahnärztetag mal probiert, sowas wie Fisch sucht Fahrrad, Abgeber sucht Neuanfänger zu integrieren. Das mussten wir leider dann canceln. Zu viele Abgeber, zu wenig Interessierte. Man lernt auch daran, also man macht auch Fehler in dieser Hinsicht. Aber diese individuellen Beratungen werden gut angenommen und die machen uns auch Hoffnung, dass viele beratende junge Kollegen auch in die eigene Praxis gehen. Das merkt man. Also wir haben auch positive Niederlassungszahlen, auch junge Kolleginnen und Kollegen, die in die Niederlassung gehen. Noch nicht genug, aber es fruchtet. Wenn man sich natürlich immer so die Hinderungsgründe auch anguckt, dann kommt natürlich immer Bürokratieabbau als erstes, ja klar. Fehlendes Fachpersonal, auch da müssen wir weiter dran arbeiten. Deswegen ist es ja auch so wichtig, die Berufsschulen im Land zu erhalten und kurze Wege auch zu schaffen. Vielleicht muss man da auch nochmal was anderes machen, wie digitalen Berufsschulunterricht teilweise oder auch so eine Ideen integrieren. Dann haben wir in Brandenburg ein Curriculum für junge Zahnärzte eingeführt. Das läuft jetzt im dritten Durchlauf, wo wir nochmal schulen, ganz speziell zu betriebswirtschaftlichen Themen. Also nicht nur die zahnärztlichen Themen, sondern wirklich alles rund um Betriebswirtschaft, Praxisführung, Praxismanagement, ob Marketing, obwohl ich der Meinung bin, Marketing auf dem Land braucht man nicht unbedingt. Aber auch so eine Themen sind von den jungen Kolleginnen und Kollegen sehr gut integriert und angenommen. Wir justieren das regelmäßig nach, was gut läuft, was nicht läuft. Also das ist bei uns auch sehr, sehr gut besucht, kann ich jedem Bundesland nur empfehlen. Man muss es natürlich immer anpassen. Und auf Bundesebene, finde ich, müssen wir uns auch mehr vernetzen. Nicht jede Kammer oder jedes Bundesgebiet muss letztendlich auch das Rad neu erfinden. Da kann man auch so eine Ideen auch gut übernehmen. Man kann sich auch mal austauschen über diese Praxisleitfäden und so weiter. Aber da haben wir auf Bundesebene auch unseren Ausschuss für beruflichen Nachwuchs, der da schon auch sehr, sehr viel auf die Beine gestellt hat. Broschüre für die Berufsausübung oder auch die Verbindung zum BDZM, BDZA, die über ihre Website auch viel die jungen Kolleginnen und Kollegen erreichen. Also da ist man schon gut dran, aber man muss natürlich auch positive Botschaften setzen. Das ist ganz, ganz doll wichtig. Nicht meckern, machen. aufklären.
Sehr richtig, sehr richtig, und zu unterstützen. Nun lesen wir ja in diversen Positionspapieren zu diesem Thema häufig sehr schicke Schlagworte, tolle Begriffe werden genannt, aber bekanntlich ist Papier ja auch geduldig. Muss die zahnärztliche Standespolitik hier, ich sage das mal recht salopp, nicht mal ein paar mehr PS auf die Straße bringen? Da nehmen wir wahr, dass die östlichen Bundesländer oft schon viel kreativer sind als die westlichen. Wie sehen Sie das?
Ja, wir östlichen Bundesländer sind schon immer sehr kreativ gewesen. aber ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, mehr PS auf die Straße. Wir versuchen schon wirklich viel zu machen. Wir werden natürlich auch von der Politik massiv ausgebremst. Und da bin ich auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, Praxisbeispiele. Die Erfahrung, die ich in den Gesprächen mit Politikern, Politikerinnen gemacht habe, ist oft, die wissen gar nicht, was sie mit kleinen Änderungen in den Gesetzen so für Probleme in die Praxis bringen, weil die kennen ihren Zahnarzt von der normalen Behandlung, und dann sagt man natürlich auch oft, ja, man muss die Zahnärzteschaft, die muss auch den Mut haben, die Politiker mal am Stuhl aufzuklären. Ja, aber nicht jeder ist dafür auch zugänglich. Man hat den ja als Patienten in dem Sinne auch auf dem Stuhl. Aber mit Praxisbeispielen kriegt man die Politiker gut auf den richtigen Weg. Deswegen haben wir uns jetzt als Bundeszahnärztekammer auch entschlossen, auf den Parteitagen präsent zu sein. Wir haben dort einen Stand. Ich war bis dato auf allen Parteitagen, sowohl bei der SPD, bei der CDU, bei der FDP, bei den Grünen konnten wir leider nicht, weil da hatten wir gerade Bundesversammlung, aber das wird sich dieses Jahr auch ändern. Und die Erfahrung, die wir dort am Stand gemacht haben, dass auch die einfachen Delegierten oft nicht wissen, wo die Probleme im Land sind. Die kommen dann und sagen, ja, wir haben keinen Zahnarzt mehr auf dem Land, macht ihr doch mal was. Dann sagen wir, ja, wir würden ja gerne, aber wir wären von der Politik ausgebremst. Und dann kann man die gut aufklären, wo die Probleme sind. Und dort haben wir schon viele Erfolge erzielt, gerade jetzt auch in Bezug auf Bürokratieabbau, wo jetzt unsere Forderungen mal wirklich Gehör finden, nicht nur in Positionspapieren, sondern dort auch wirklich mit Beispielen hinterlegt in den Köpfen der Politik ankommt. Ich sage jetzt nur mal als Beispiel Erstvalidierung. Wenn man einem Politiker fragt, ob er mit seinem neuen Auto nochmal zum TÜV fahren würde, um zu überprüfen, ob es fährt, würde er das genauso abstrus finden wie wir, wenn wir einen neu gekauften, installierten Sterilisator nochmal überprüfen müssen, ob er auch wirklich sterilisiert. Also jetzt nur als Vergleichsobjekt. Und so eine schöne Beispiele nach draußen zu bringen, das ist wichtig. Besser als Positionspapiere. Reden hilft.
Von der Problematik der Versorgung in der ländlichen Struktur sind ja zwei Player zukünftig ganz besonders betroffen. Natürlich in erster Linie die Patienten, klar, das können wir so stehen lassen. Aber die Kommunen und auch die Wirtschaft vor Ort ist ja mit der Thematik betroffen, hoch betroffen. Erfahren Sie in Brandenburg Unterstützung von der Seite der Kommune, beispielsweise durch Gestellung günstiger Räumlichkeiten, durch einen Patientenshuttle oder sonstige Geschichten, auch durch die Wirtschaft vor Ort? Ist das ein Thema in Brandenburg oder wird das auch als Möglichkeit der Unterstützung von den standespolitischen Einrichtungen gesehen?
Also wir sehen das durchaus als wichtige Unterstützung und sind deswegen schon seit Jahren auch in Gesprächen mit den Landkreisen. Die tun vor Ort schon eine Menge. Wir haben ja jetzt auch den Vorteil in Brandenburg, dass wir jetzt im zweiten Studienjahr endlich eine zahnmedizinische Fakultät in Brandenburg haben. Und auch dort versuchen wir gut zu vernetzen, dass unsere Studierenden ihre Formulatur, ihre Praxistage auf dem Land machen können, das Land kennenlernen und auch dort wirklich ankommen. Wir haben auch Landkreise, die schon das erste oder ein oder zwei, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein Stipendium schon mal für unsere neue Hochschule gegeben haben und sich dann natürlich auch, wenn dann die Formulatur ans Laufen kommt, mit Förderungen einbringen werden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und was jetzt Praxisräume und andere Geschichten betrifft, ja, da wird es noch weitere Gespräche geben müssen, aber wir sind auf einem guten Weg.
Das ist erfreulich zu hören. vielen Dank für die sehr vielen spannenden Einblicke. Also Brandenburg geht da wirklich in vielen Bereichen auch mal neue Wege und am Ende bleibt immer der klare Satz, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also wer sich nicht mitteilt, wird nicht gehört. Und insofern bin ich gespannt zu sehen, wie sich die vielen Aktivitäten sowohl bei der GOZ als auch jetzt hoffentlich auch vernetzten Aktivitäten für die Niederlassungsförderung dann niederschlagen, sowohl bei der Politik auf der einen Seite als auch bei den Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite, denn die müssen es ja auch hören und auch umsetzen. Dann darf ich mich an dieser Stelle sehr herzlich schon mal bedanken.
Sehr gerne.
Das hört sich gut an. Also ich bedanke mich auch für die vielen Eindrücke und Informationen, die Sie uns geliefert haben. Es bleibt ein Dauerthema. Und wenn Sie mögen, bleiben wir gerne im Gespräch und sind auch zu diesen Themen immer wieder bereit, auch ein Podium zu liefern, die Dinge zu diskutieren, die Dinge nach außen zu tragen. Also von meiner Warte auch herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Es gibt noch viel zu tun, also packen wir es an.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Frau Dr. Romy Ermler zum Thema Gebührenordnung für Zahnärzte und Motivation junger Kolleginnen und Kollegen für die Niederlassung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessence.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unseren Themen heute finden Sie wie immer in unseren Shownotes unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie zuversichtlich.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessence Podcast.